Heute mein Gast, Peter Rüfenacht aus der Schweiz. Grüezi, Peter.
Guten Tag, ciao.
Ja, das ist das einzige Wort, was ich heute auf Schweizerdeutsch, oder? Schweizerdeutsch, ja, sagen werde. Den Rest überlasse ich gerne dir. Freut mich sehr, dass wir sprechen können, du als Präsident des Schweizer Kegelverbandes.
Freut mich auch und ich probiere es auf dem Deutsch zu sprechen, wo verständlich sein sollte.
Alles gut, es hat ja seinen Charme, ich mag die Sprache. Wir kommen dann später auch nochmal drauf. Im Vorgespräch hast du so eine Vermutung geäußert, warum du doch ganz gut, jetzt nicht Hochdeutsch, aber zumindest eine dialektfrei sprichst. Du spielst nämlich in Deutschland, aber da kommen wir, wie gesagt, nochmal drauf.
Genau.
Klassisches Smalltalk-Thema, weil es mich einfach interessiert, wie ist das Wetter gerade so in der Schweiz?
Sehr neblig im Moment, aber die Sonne kommt doch immer wieder ein bisschen zu uns.
Wir konnten das ja in den Nachrichten verfolgen. Auch ihr seid von schlimmen Unwettern, Hochwassern nicht verschont geblieben. Auch da gibt es eine Verbindung zum Kegeln. Eine Kegelbahn ist in der Vergangenheit immer mal überflutet worden. Jetzt ist ja dieses Wetter sinnbildlich für die erste Hochphase im Kegeln. Wann geht es denn bei euch so richtig eigentlich los mit Winter, Schnee? Wie ist denn das so in der Schweiz gerade?
Ja, meistens sehr unterschiedlich. Ende November kommt dann schon mal Schnee zu uns. Aber man kann nicht drauf gehen im Moment. Manchmal kommt dann im März nochmal Schnee. Also ich bin eher im Flachland. Wenn Schnee kommt, ist es schön, aber es gibt auch Jahre, wo nicht viel kommt.
Ja, es ist bei uns ähnlich. Aber es ist das beste Kegelwetter. Ich denke, das verbinden viele mit. Jetzt geht es irgendwie in die Kegelbahn. In der Schweiz gibt es, ich nehme es schon mal vorweg, aktuell eine Kegelbahn. Zumiswald, wie oft bist du dort?
Ja, ich schaue, dass ich einmal in der Woche schon dort bin zum Training. Und dann haben wir noch unsere Wettkämpfe auch an den Wochenenden. Also ein bis zweimal bin ich dann dort im Keller. Von dem her ist das Wetter dann zweitrangig.
Auch das ist nicht anders in der Schweiz. Die Kegelbahn befindet sich im Keller. Genau. Wobei wir uns da, glaube ich, schon gebessert haben in den letzten Jahren. Aber auch ich habe das Kegeln im Keller gelernt. Ja, auch hallo nach draußen, die Zuhörerinnen und Zuhörer des Podcasts. Ja, Schweiz heute, ein Zwergstaat in Sachen Kegeln mit knapp 9 Millionen Bürgern. Natürlich nicht im klassischen Sinne. Aber wenn wir auf das Sportkegeln und das Sportkegeln, das wir kennen, das wir wollen, mögen, das Klassik, das Peter, ja, der Präsident einer recht kleinen Gruppe. Ich würde sagen, Peter, du bist soweit bereit?
Ja, auf jeden Fall.
Dann starten wir rein in die Episode, die Schweizer Kegel-Episode mit Peter Rüffner.
Neuner in Serie. Der erste Kegel-Podcast mit Sebastian Ruska.
Ja, 9 Millionen Schweizer. Und wie viele Mitgliedern hat die SNBC, also die Swiss Nine Bowling Classic aktuell?
Also ich würde sagen, in den zwei Vereinen haben wir ungefähr 9 bis 10 lizenzierte Spieler noch.
Männer und Frauen? 9 Millionen. Oder?
Nur noch Männer.
Nur noch Männer. 9 Aktive von 9 Millionen. Ist das dann eine Promille? Ich bin jetzt in Mathe spontan nicht so gut im Kopf, aber
es ist auf jeden Fall sehr tief.
Sehr, sehr tief. Könnte eine Promille sein. Ich glaube, Mill heißt ja dann Millionen, aber egal. Will mich da auch definitiv nicht drüber lustig machen. Es gibt ja historische Gründe, warum das so ist. Aber es ist schon krass. Wie denkst du da manchmal drüber?
Wir waren halt immer eine Randsportart in der Schweiz mit dem nationalen Kegeln, was es bei uns halt schon gab. Und da sich zu etablieren, ist halt schwierig gewesen. mit einer Zweibahnanlage in Bern hat alles begonnen. Und in den Hochzeiten waren es schon auch mal gut 30, 40 Mitglieder, sage ich mal, wo das gespielt haben. Aber die Leute werden älter und der Nachwuchs, das kennen wir, glaube ich, überall, auch bei euch in Deutschland zu generieren, ja, ist schwierig. Auch bei dem großen Angebot, das immer breiter wird, die Leute halt in eine Kegelbahn zu bekommen, ist nicht einfach. Wobei ich bin froh, die Mitglieder, die wir jetzt haben, sind wirklich, ich sage jetzt mal noch in meinem Alter, also irgendwas zwischen 25 und 40, also nicht gerade so, dass wir jetzt vom Aussterben bedroht sind.
Das ist zumindest schön und positiv. Da gibt es in Deutschland ganz andere Clubs, die ähnlich viele Mitglieder haben, aber aufgrund der hohen Altersschnitts natürlich ordentlich zu kämpfen haben. Jetzt hast du schon angeklungen, es gibt, oder beziehungsweise nicht angeklungen, wenn man Kegeln Schweiz googelt, dann findet man alles, nur nicht den Sport, den du betreibst, also das klassische Asphaltkegeln, klassische Nine-Pin-Bowling, sowie es auch die anderen Gäste und Gästinnen meines Podcasts gemacht haben, sondern man findet Videos von einer anderen Art. Und ich habe damals auch nicht so ganz kapiert, was ist denn das jetzt? Erklär doch mal, wie die andere Art des Kegelns, und das ist ja, glaube ich, auch Nationalsport in der Schweiz, wie dies aufgebaut ist und wie vor allem das abläuft.
Genau, so, mal so grundsätzlich, die Kegel hinten stehen gleich wie bei uns im Classic Bowling, 9 Stück. Die Bahn ist aber deutlich kürzer als unsere und die Kugeln, ich sage, die sind sehr, sehr groß, mit, wo man alle Finger reinmachen kann, also nicht ohne Loch. Und dann haben sie halt auch verschiedene Spielmodus, wo sie spielen. Ist halt auch dort anstrengender Sport, wenn man die vielen Würfe gibt. Aber das hat sich halt bei uns so eingegliedert gehabt, dass dort auf diesen kurzen Bahnen mit den großen Kugeln gespielt wird. So habe ich auch meine ersten Erfahrungen gemacht mit Kegeln, bis ich dann mal die Klassikbahn entdeckt habe.
Wollte ich fragen, wie ist es denn, also du hast jetzt beide Arten gespielt, ist es so wie jetzt, wenn man das Klassikkegeln mit Schere oder Bowle verbindet oder vergleicht, sind es verschiedene Welten oder ist es dann doch recht ähnlich, das zu machen?
Ich sag mal, wenn man Klassik spielt, in der Schweiz zu spielen, auf den kurzen Bahnen mit den großen Kugeln, man wird auch nicht so gut treffen wie die Besten bei uns. Die spielen da wirklich irgendwie 8 im Schnitt in die vollen oder noch höher. Aber man trifft schon was. Also es ist nicht ganz Neuland. Ich habe auch schon das 10-Pin-Bowling gespielt, so eine Kugel gerade auswerfen. Das kriegt man dann hin. Aber die Feinheiten sind dann natürlich, die den Unterschied machen. Hm. Also es macht auch Spaß. Also ich gehe ja, ab und zu auch gerne mal wieder auf so eine Bahn, weil die sind halt verbreitet und da kann man mal meistens gut essen gehen und dann noch ein bisschen spielen.
Das ist richtig. Das denke ich auch, dass es Spaß macht und vielleicht gibt es ja irgendwann mal auch jemanden hier im Podcast, der uns das mal auch aus erster Hand nochmal richtig von ordentlich erklärt. Aber ja, wie gesagt, war auch so meine Berührungspunkte mit diesem dieser besonderen Art des Kegelns in der Schweiz. Du aber bist Resident des der SNBC, also der Swiss Nine Pin Bowling Classic. Wie kam es dazu, dass du dieses Amt bekommen hast?
Ja, irgendwann habe ich mal eingestiegen als Spieler und dann, wie es so ist, sucht man neue Leute, die im Vorstand mitmachen. Zuerst wurde ich dann Sportpräsident, habe dort dann die Wettkämpfe und alles organisiert, geleitet und dann hieß mal, ja, vielleicht wäre ein neuer Präsident mal wieder gefragt und ich habe mich dann gemeldet und gesagt, ja, ich mach's. Habe dann auch ein paar Leute auch motiviert, dass wir wieder einen guten Vorstand hatten, dass wir dort wieder was am Laufen haben und so. So bin ich dann dazu gekommen und mache das jetzt auch schon einige Jahre
in diesem Wie lange genau?
Ich glaube, da muss ich schätzen, irgendwo 2017 rum habe ich angefangen. Aber
also,
ich habe nicht mitgezählt.
Hast nicht mitgezählt. Ist ja auch nicht so wichtig.
Könnte auch schon länger sein.
Wie immer ist es auch hier wichtig, auch wenn es Präsident eines nationalen Verbandes ist, dass jemand diese Aufgabe macht. Also das ist ja heutzutage auch nicht mehr selbstverständlich. Was ich interessant finde, wenn man auf eurer Seite unterwegs ist und dann eben im Vorstand guckt, es gibt noch einen Prüfenacht, aber weder verwandt noch verschwägert, habe ich gehört.
Gar nicht, aber fast gleichzeitig angefangen zu kegeln.
Marcel Rüfenacht heißt er.
Genau, so als kleine Anekdote, wir waren zusammen 2006 an der Junioren-WM, also einzige zwei Schweizer. Und da wurde immer schon gefragt, auf der Bahn Rüfenacht, Peter, Marcel. Ja, wir stehen richtig.
Ist ja wie in Deutschland, wo Saskia und Fabian Zeitz, in der Episode mit ihr habe ich kurz drüber gesprochen, auch nicht verwandt oder verschwägert, aber beide gleich geschrieben mit TZ. Und die Nation immer gedacht, oh, das sind Geschwister. aufgrund des Alters vielleicht sogar Zwillinge, aber nein.
Ist meine auch, Generation, ich habe mal nachgeschaut, ja, die waren mit mir tatsächlich in der Juniorenstufe.
Stimmt. Da waren die, glaube ich, sogar dabei. Also man hört schon, Peter ist nicht nur Präsident, er hat auch sein Land international schon vertreten und das auch nicht schlecht. Da kommen wir auch gleich nochmal drauf. Aber wir waren bei dir als Präsident und eben Marcel Kommunikation, das wollte ich noch beenden, also so ein bisschen Pressearbeit. Jetzt verbindet man mit so einem Amt immer irgendwie auch ein Ziel. Mein letzten Endes hast du erzählt, dass du da ein bisschen reingewachsen bist, aber wenn du jetzt mal so guckst auf deine Arbeit als Präsident, verfolgst du ein Ziel?
Ja, also ich denke, eines der Ziele ist, dass wir uns mal wieder an einer Einzelweltmeisterschaft vertreten sein können in den nächsten Jahren, weil das ist etwas, was wir machen können, oder? Da brauchst du nicht eine ganze Mannschaft. Mannschafts-WM wäre schön, aber wie gesagt, mit diesem Pool an Leuten ist es dann schwierig, genügend zu haben, für dann wirklich eine WM zu reisen. Aber ein Ziel ist wirklich, eine Einzel-WM vielleicht mal ins Auge fassen zu können, um dort mal wieder vertreten zu sein, zum zeigen, es gibt uns noch.
Oder ihr richtet mal wieder eine Weltmeisterschaft aus.
Das wird schwierig.
Ich,
aber ist passiert.
Ja, ist passiert. Jetzt habe ich mich natürlich hervorragend vorbereitet in allen Bereichen. Nur die Jahreszahl habe ich mir nicht rausgesucht. 1960?
Nee, in den 70ern war es, in Luzern.
In den 70ern, in Luzern, genau.
Genau, in Luzern.
In Luzern. Also, Jahreszahl liefere ich nach, unten in den Shownotes schreibe ich es rein. Ich habe es jetzt genau in Zahlen nicht mehr im Kopf. Aber tatsächlich hat es in der Schweiz mal eine Klassik-Weltmeisterschaft gegeben. Warum in Luzern? Weißt du, ja, glaube ich auch nicht so ganz.
Kurz geschaut, 78 war es.
Danke.
Ich habe es ein bisschen recherchiert. Unterlagen bei mir leider keine mehr vorhanden. Aber es gibt doch noch ein paar ältere bei uns, wo sich erinnern können. Und da habe ich ein bisschen nachgefragt, was eigentlich die Gründe war, warum Luzern. Und der Verband selber hat diese WM eigentlich nicht organisiert. Es waren Leute, die gerne so einen Anlass mal in die Schweiz holen würden, weil Weltmeisterschaft Nationalkegeln gibt es ja nicht, aber Klassik ist möglich. Und es war dann so ein Interessensverband, sage ich mal, wo das organisiert hat in Luzern. Mit Tourismus, Hotellerie und die haben dann eine 6-Bahn-Anlage in der Luzerner Messe gebaut für diese WM. Also wirklich schön was aufgezogen, also könnten wir heute sozusagen uns nicht vorstellen, dass wir das organisieren könnten. Was dann leider war, die 6 Bahnen hoffte man, dass die in der Schweiz bleiben, dass man wirklich mal eine schöne Anlage hat, aber die wurden dann leider anders vergeben. Und so kam die WM nach Luzern und sie ging dann auch wieder mit Ende der WM, ging der Kegelsport dort wieder raus.
Ja, aber es ist eine Weltmeisterschaft bei euch geblieben, beziehungsweise die Erinnerungen. Auf Erinnerungsstücke komme ich gleich zu sprechen, aber mich interessiert, mit wem du dich da unterhalten hast. Also sind es welche, die damals mitgewirkt haben, die das auch nur erzählt bekommen haben. Von wem hast du das gehört?
Schon unsere ehemaligen Kegler auch, die das noch erlebt haben, die noch vor Ort waren. Mit ihm, wo ich gesprochen habe, er nicht gekegelt, weil er keinen Schweizer Pass gehabt. musste halt zuschauen, aber er hat dort noch ein bisschen was gesammelt und Erinnerungen gehabt und ich habe mich dort ein bisschen ausgetauscht im Vorfeld, da ich leider ja noch nicht dort teilnehmen durfte.
Was da noch nicht war, ich denke mal, dass du, wenn du 2004, das weiß ich, 17 warst, dann warst du noch nicht auf der Welt, oder? Genau, dann warst du noch nicht auf der Welt. Heißt, dann konntest du auch noch gar nicht dabei sein, 1978 in Luzern. Aber wenn man, und das hast du mir im Vorgespräch dann erklärt, das ist offensichtlich das Schweizer Pendant zu Kleinanzeigen, man kann online noch Medaillen ersteigern oder kaufen.
Genau, es gibt so Souvenirs und ich habe gesehen, die Anstecknadel, die gemacht wurde. Ich habe sogar das Plakat gefunden, dass man das auch noch kaufen kann von damals. Also es gibt noch so Reststücke, die daran erinnern.
Jetzt hängt hinter dir ein Plakat, auf das wir dann noch zu sprechen kommen, von 2004. Ich bin vorhin drüber gestolpert, dachte Frankreich, aber nein, Rumänien. Für die, die es jetzt nicht lesen können, jetzt muss ich es vorlesen, was da steht. Auf jeden Fall was mit Mondial Deux, also dachte ich Frankreich, aber nein, Rumänien. Jetzt hast du da so ein Erinnerungsstück an 2004 mit einer persönlichen Beziehung. Würdest du dir sowas von der WM 1978 auch bestellen?
Na, ich sage jetzt mal, der Preis, wo ich gesehen habe, hat es okay, in sich, gut. Aber wenn man selber dabei ist, hat es sicher noch einen größeren Wert, als wenn man es wusste, dass es in der Schweiz war. Also dabei jetzt, sein hat schon mehr.
Dann muss es die SNBC sich leisten als Erinnerungsstück fürs Archiv.
Aber nee. Genau. Ja, kann man den Vorschlag machen, wo man das genau erwerben will.
Kannst du mal, du hast als Präsident vermutlich dann auch die letzte Entscheidung, wenn es um Investitionen geht.
Mal gucken.
Ja. Bevor wir jetzt dann über deine bewegte Kegelkarriere sprechen und noch weiter über das Kegeln in der Schweiz, würde ich gerne reinstarten in die Schnellfragerunde. Bist du soweit bereit?
Machen wir.
Dein kompletter Name?
Peter Roland Rüfenacht.
Dein Spitzname?
Rüfi.
Dein Beruf?
Ich bin Personalverantwortlicher.
Dein Geburtsdatum?
30. August 1986.
Du kegelst seit?
2000.
Deine offizielle Bestleistung?
612.
Diese Bahn magst du gar nicht.
Die gibt's nicht. Habe ich noch nicht gefunden.
Deine Lieblingsbahn?
Die Heimbahn in Freiburg.
Und deine größte Niederlage?
Ja, wo wir den Meistertitel verpasst haben im letzten Spiel.
Vielen Dank. Bleiben wir mal dabei. Meistertitel im letzten Spiel verpasst. Passt doch zu deiner Lieblingsbahn. Die ist nicht in der Schweiz, Freiburg. Erzähl mal, was war das für ein Spiel, in welcher Liga und vor allem mit welcher Mannschaft hast du da gespielt?
Das war, ich glaube, sogar letztes Jahr erst. Letzter Spieltag, Direktduell, Platz 1 gegen Platz 2. Der, wo gewinnt, wird Meister. Wir mussten auswärts antreten. Und haben dann irgendwie, ich glaube, 6-2 verloren. Und ja, mein bester Tag war es auch nicht. Von dem her war es schade, weil die Halle war voll und die Stimmung war klasse.
Blau-Weiß Freiburg-Hochdorf.
Schwarz-Weiß Freiburg.
Schwarz-Weiß, genau. Nicht Blau-Weiß, Schwarz-Weiß, genau. Ja, und ich glaube, ihr spielt so Bezirksliga, Bezirksoberliga, so in dem Bereich ist das.
Genau, Bezirksliga Männer, ja, jetzt im Rheintal.
Im Rheintal, genau. Also in Deutschland und nicht in der Schweiz, weil, wie wir schon gelernt haben, in der Schweiz gibt es nur eine Kegelbahn. Frage ich dich gleich nochmal was dazu. Du kegelst seit 2000, hast du gesagt. Wie hat es damals wirklich bei dir angefangen? Also das erste Mal, wie bist du hingekommen?
Es war eigentlich, wir haben von der Familie ein Geschäft, wo wir so Pokale und Medaillen machen. Und dann kam der damalige Sportpräsident vom Verein in Sumiswald und hat bestellt bei uns für ein Turnier. Und dann haben wir so ein Gespräch geführt, aber was ist das eigentlich für ein Sport und würde mich das interessieren? Und dann habe ich gesagt, könnt ihr mal vorbeikommen, gucken. Und ja, war begeistert ab dem ersten Training. Und dann dreimal Probetraining und dann gesagt, das mache ich, das gefällt mir. Und das wurde dann mein Haupthobby. Weil ich habe noch Tennis gespielt und das war ich zu wenig talentiert. Da habe ich gesagt, Kegeln, schön gut, in der Schweiz nicht viele Leute, viele Optionen, das probiere ich.
Und dann bist du in Rekordzeit zum Nationalspieler geworden. Das ist, ja, finde ich, so der Charme auch an den kleinen Nationen. Jetzt ist es bei uns im Kegelsport, wenn du gut bist, ist der Weg trotzdem kurz in die, in den Dunstkreis, gerade so im Jugend- und 23-Bereich. Aber bei dir ging es dann steil bergauf. Du kegelst in Deutschland. Freiburg ist, wie wir gerade gelernt haben, deine Heimbahn. Wie viel Aufwand hast du da zu den Spielen und vielleicht auch zum Training vor Ort?
Ja, also trainieren tue ich eigentlich in der Schweiz immer, bei uns. Das, sage ich, rendiert sich nicht rauszufahren nach Freiburg für ein Training. Aber für die Spiele gehe ich dann raus. Meistens nehme ich den Zug ab Bern, habe ich eine Direktverbindung. So, ich sage, 2 Stunden bin ich dann in Freiburg. Und dann von dort verteilt sich natürlich noch ein bisschen, je nachdem, ob das Spiel daheim ist oder auswärts. Aber ich sage so, wenn wir am Sonntag spielen, der Sonntag ist dann eigentlich reserviert fürs Kegeln. Bis wieder daheim bist und alles verräumt hast.
Ja. Freiburg ist die große Anlage, 8 Bahnen sind es, glaube ich, gell?
10.
10 Bahnen, genau.
10 Anlage. Ja.
In deinem Heimatland, in dem Land, in dem du Präsident bist, träumt man von 10 Bahnen. Es gab 6 Bahnen, eine 2-Bahnen-Anlage und eine 4-Bahnen-Anlage. Mittlerweile gibt es nur noch die 4-Bahnen-Anlage in Sumiswald. Warum?
Ja, die Anlage in Bern war und dann halt direkt an der Aare, an unserem Heimatfluss. Und ich sag mal, seit ich kegel, ist der etwa 4-mal über die Ufer getreten und alles überschwemmt. Wurde dann immer wieder aufwendig renoviert und wieder instand gestellt in Bern. Und irgendwann jetzt vor ein paar Jahren muss man sagen, es trägt sich nicht mehr. Zu wenig Mitglieder halt, die dort noch spielen und die Unterhaltskosten sind halt trotzdem da. Und dann musste die leider aufgegeben werden, was sehr schade ist. War eine schöne 2-Bahn-Asphaltanlage. Aber ja, wenn du keine Kegler mehr hast, dann rendiert sich's halt nicht mehr und das Geld musst du trotzdem irgendwie hinkriegen, um die Miete und alles zu zahlen.
Was ist aus dem KSC Fortuna Bern geworden, dem Club, der dort gespielt hat?
Den Club gibt's noch. Der ist nach wie vor Mitglied bei uns in der SNBC. Und wer noch kegelt, kommt nach Sumiswald für die Meisterschaften. Und trainierend sind alle natürlich auch willkommen oben im Emmental bei uns zu spielen.
Sumiswald ist eine kleine Gemeinde im Kanton Bern. So 3/4 Stunde, 42 Minuten Fahrzeit, damit man auch mal so grob weiß, in welchem Gebiet wir gerade sind. Es geht dann nach Ost, Nordost. Ja, Nordost müsste das gewesen sein, gell? So ein bisschen schräg rechts nach oben, wenn man auf der Landkarte guckt. Und dort steht eine 4-Bahnen-Anlage, eine Plattenbahn. Von einem Bahnhersteller, von dem ich noch nie was gehört habe.
Ja, ich glaube, das ist Schmied AG, wenn ich richtig im Kopf habe. Wir sind sehr froh, haben wir die Anlage bekommen. Aber viel mehr kenne ich auch nicht vom Bahnbauer. Die wurde 96 ist das Projekt gestartet, 99 war die Eröffnung. Und 2000 bin ich dann dazugekommen auf die Bahn und wir sind froh, haben wir die noch und können dort noch spielen.
Wie ist denn die Bahn so? Also, ihr müsst ja das nehmen, was da ist. Ist sie faltrichtig? Also, muss man sie ordentlich spielen? Wie ist die Bahn?
Ich habe immer so das Gefühl, fürs Trainieren ist das eine super Bahn, weil sie nimmt sehr viel an, wenn du ihr was mitgibst. Also du musst wirklich präzise spielen. Es schenkt dir nicht massiv viele Kegel. Also die Erwartung ans Ergebnis ist dort immer tiefer als anderswo, aber es macht trotzdem Spaß. Wir haben sie sozusagen ein bisschen selber renoviert, dass doch wieder für uns anständige Ergebnisse gespielt werden können. Und dass auch mal der ein oder andere mal nachfällt. Also sie ist nicht einfach, aber es macht Spaß. Also.
Was spielst du so, wenn du auf der Bahn spielst?
Ich sag mal so, in Sumiswald bist du mit 560 schon wirklich gut bedient. Dann hast du einen guten Tag gehabt. Also es ist jetzt nicht so, dass du die Neuner Geschenk kriegst. Also es muss dann ein guter Tag sein, dann bist du so über 550, 560.
Tatsächlich hatte mich ein Kegler angeschrieben, der früher in Deutschland auch gespielt hat, mittlerweile, wenn ich es richtig verstanden habe, auch in der Schweiz lebt. Kann man sich bei euch mal melden, wenn man aus irgendwelchen Gründen in der Nähe von Bern ist, mal vorbeizukommen bei euch?
Jeder ungeniert melden, wir sind glücklich über jeden, der spielt, ob das jetzt ein Schweizer ist oder nicht, also das ist mir relativ egal. Wir haben auch ein paar Deutsche gehabt, die bei uns gespielt haben, immer noch einer, der für uns, also mit uns spielt und da ist jeder willkommen, der in der Nähe ist oder gerne mal ins Emmental fahren will, der darf vorbeikommen und mal schauen, wie das ist, in der Schweiz ein paar Würfe zu machen. Weil wir hatten auch lange ein Turnier in der Schweiz, wo viele deutsche Kegler kamen. Und das war immer sehr lustig und hat Spaß gemacht.
Ich könnte mir vorstellen, dass zu dem allgemein geselligen Gastfreundschaft, das, was du auch auf mich ausstrahlst, natürlich so dieses Besondere, es gibt nur eine Bahn und die Schweiz, das spielt, glaube ich, auch nochmal mit rein, dass man da irgendwie unterbewusst auch nochmal mit mehr Euphorie, vielleicht auch mit mehr Spaß ans Werk geht. Du bist aber der Einzige, der in Deutschland kegelt, oder? Gibt es jemanden noch neben dir?
Also jetzt von denen, die ich kenne, muss ich immer sagen, oder? Bin ich der Einzige, der in Deutschland kegelt, in der Schweiz wohnt. Vielleicht gibt es im Grenzgebiet Basel auch noch ein paar mit deutscher Lizenz. Das ist immer möglich, sage ich mal. Wir haben dann noch einen, wo in Frankreich lebt und auch in Frankreich spielt. Und aus Österreich hat man auch schon mal Besuch an unseren Meisterschaften von, wo in Österreich spielen, aber einen Schweizer Pass haben.
Du hast es gerade schon erwähnt, Meisterschaften. Ligenspielbetrieb gibt es bei euch mangels Duellgegner nicht. Man könnte Fortuna Bern gegen Sumiswald spielen, aber das ist dann auch relativ schnell erschöpft mal mehr Hin- und Rückspiel. Aber ihr habt trotzdem Meisterschaften, ihr spielt trotzdem auch auf Leistung gegeneinander. Was habt ihr so ins Leben gerufen?
Genau, also sag mal, mit der 120er Wurfwertung haben wir gespielt, Fortuna Bern gegen Sumiswald, wo das noch sozusagen ging mit Hin- und Rückspiel, um das Punktesystem ein bisschen den Leuten näher zu bringen. Aber sonst spielen wir halt viel Einzelmeisterschaft. Da spielen wir achtmal im Jahr eine Meisterschaft, wo du gewinnen kannst und dann am Ende des Jahres gibt es den Jahresmeister mit den besten Ergebnissen aus diesen Meisterschaften. Dann das Schöne ist ja, wir können Titel vergeben, so haben wir auch die Schweizer Meisterschaft mit Vorlauf und Endlauf. Und wir haben auch noch den Sprint eingeführt vor 3 Jahren, dass wir noch eine Sprintmeisterschaft machen, um das auch wieder zu üben, weil das ist einer der spannendsten Wettbewerbe, sage ich aus eigener Erfahrung, wo man spielen kann, wirklich Mann gegen Mann.
Du warst, glaube ich, Premierensieger beim Sprint,
im
oder?
Sprint, vor 3 Jahren. Sprint habe ich gewonnen zum ersten Mal.
Auch eine gute Vorbereitung für dein Ziel, irgendwann mal wieder an einer Einzel-Weltmeisterschaft teilzunehmen. Die nächste Möglichkeit gibt es 2026. Nächstes Jahr jetzt erstmal in Budapest Mannschaftsweltmeisterschaft. Ihr seid klein, 9 Mitglieder oder 9 Aktive, ein Verein, nein, 2 Vereine, Entschuldigung, 1 Kegelbahn. Trotz allem seid ihr wie 18 weitere andere Staaten Mitglieder in der NBC, also international. Wie war denn so der Kontakt mittlerweile als du als Präsident mit der NBC?
Also ich finde es immer schön und spannend, sich dort auszutauschen. Wenn möglich, oder viele Konferenzen konnte ich leider noch nicht besuchen, weil sie halt meistens mit einer WM zusammenliegen, wo mir halt dann die Reisekosten und alles ist schwierig, aber es gab jetzt auch Online-Konferenzen und Meetings und ich finde es immer spannend, wenn man mit anderen Ländern austauschen kann und sich dort rumhört. Also das ist schon ein schöner Reiz, die das Amt mit sich bringt, dass man dort auch einen Austausch hat mit anderen Ländern und das so hört, was dort so geht.
Wie groß ist denn das Interesse an der Schweiz und dem Sportkegeln dort?
Ich denke, es geht dort meistens halt um die internationalen Sachen, die besprochen werden. Und wie das ist, hat jedes Land hat seine Stimme, die abgegeben werden kann. Und am Ende schaut man, was dann rauskommt bei dem Ganzen. Und ich finde es immer spannend zu schauen, was da so beantragt wird und über was diskutiert wird. Ja, also, ich sage, wir sind nicht speziell auf dem Radar.
Das verstehe ich. Ich weiß nicht, ob du mich jetzt oder die Frage jetzt richtig verstanden hast. Ich könnte mir vorstellen, dass natürlich, wenn du sagst, du bist Präsident vom Schweizer Ninepin Bowling Classic Verband, dass dann das Interesse natürlich nochmal ein bisschen größer ist, wie wenn das jetzt ein Lothar Müller als DKPC-Präsident oder jemand vom französischen Kegelverband sagt. Meint natürlich, ach, Schweiz, sag mal, wie ist denn das da? Wie viel seid ihr eigentlich? Das meine ich mit, dass das Interesse bestimmt nochmal ein bisschen größer ist. Oder liege ich ganz falsch?
Ja, ist halt schwierig, weil ich seit der Amtszeit halt nicht wirklich an den Konferenzen war, sondern halt nur
das
online.
Ist richtig. Und
da hat man weniger den Austausch gehabt wie sonst.
Das ist richtig. Okay, dann, dann hast du das richtig verstanden, aber ich in dem Fall einfach den Hinweis mit den Online-Konferenzen nicht. Das ist richtig, da fehlt natürlich die Komponente Smalltalk extrem. Aber du bist ja nicht nur als Präsident in dem Bereich unterwegs, sondern warst, und das kam mir jetzt schon durch, nach 4 Jahren Kegellaufbahn das erste Mal auf einer Weltmeisterschaft. Hinter dir hängt das Plakat 2004 Rumänien. Welche Erinnerungen hast du daran?
Ganz viele schöne Erinnerungen, muss ich sagen. Schon nur die Gastgeber in Rumänien, wo wir hatten, war wirklich einzigartig. Dann mal das erste Mal so eine Stimmung in der Halle. Kannte ich nicht, oder? Da habe ich erst nur in der Schweiz gespielt vor 10 Leuten. Nicht vor einer gut besuchten Halle. Und es war wirklich, wirklich schön zu spielen. Ich, vom Ergebnis her war es okay für mich damals. Ich durfte dann sogar noch ein paar Wettbewerbe spielen neben dem Einzel. Und ja, die Erinnerungen sind noch wirklich da. Ich sehe noch die Halle, ich sehe noch die Stände vor der Halle. Und es war halt für ein kleines Land wie uns, wir haben keine Erwartungen, aber man hat gespürt, wir werden wie von den anderen Ländern mit angefeuert. Also der Support war schön zu spüren dort vor Ort. Und halt, dort waren wir noch als ganzes Team dabei. Wir hatten 6 Männer und also glaube, 7 Männer und 2 Frauen sogar dabei. Also es war eine schöne Delegation, die wir dort hatten.
Du erinnerst dich noch an die Halle, an die Stände, die davor standen. Erinnerst du dich auch an dein Ergebnis?
Das weiß ich noch, waren 512 oder 513, irgendwie sowas in der Mannschaft. Da war ich schon zufrieden, weil das Ziel war 500 plus. Und ich war dann Zweitbester der Mannschaft und durfte dann im Paar sogar nochmal spielen. Also das hätte ich auch nicht gedacht, dass ich noch ein zweites Mal antreten darf dort.
Warst du damals bestimmt nervös? Oder?
Ja, das kann man definitiv sagen. Also zum Glück gab es Probewurf. Da hat es noch recht geschlottert, aber irgendwann, wenn du dann angefangen hast zu spielen, dann hast du es genossen, die Stimmung und die Anfeuerung, die du bekommen hast vom Team. Das war dann schön. Also am Anfang sicher ja, aber wenn du dann im Spiel bist, warst du konzentriert auf dein Spiel.
2004 war das eine aktiven, also erwachsenen Weltmeisterschaft. Du aber warst 17.
Genau.
Heißt, du warst noch U18. Dürftest aber bei den Herren teilnehmen. Es war nicht deine letzte Weltmeisterschaft. Wie ging es für dich und die Schweiz da dann weiter?
Ja, wir waren dann immer so ein paar in meinem Alter, die dazukamen. Durch diese WM sind wir dann eigentlich darauf aufmerksam geworden, dass es ja noch die Alterskategorie U23 gibt. Und dann sind wir ein bisschen in Eigenregie, haben wir uns drum getan, dass wir dorthin fahren können, haben uns Sponsoren gesucht und uns angemeldet und konnten dann 2006 zum ersten Mal an die U23 WM nach Bozen fahren. Mit zwei Jungs. Dann auch 08 nochmal mit zwei Jungs und 2010 mit drei Herren sind wir dann immer an die U23 gefahren. Weil es halt dort die Möglichkeit gibt, nicht als Mannschaft gehen zu müssen, sondern auch Einzelspieler starten zu lassen.
2008 war Zadar?
Das war Kroatien, Zadar, genau.
Zadar, genau. Da gibt es auch
einen Rijeka.
Deinen Wurf als YouTube-Video und 10 Rijeka, genau. Also nochmal Kroatien. Ihr habt dann auch zu dritt im Mannschaftswettbewerb teilgenommen, um euch darüber theoretisch auch fürs Einzelfinale qualifizieren zu können.
Genau.
Man hat also da schon gemerkt, dass die Schweiz da eine gewisse Sonderstellung auch hatte.
Ja, wir waren zwar nicht immer nur die Einzigen, die kein Team hatten. Wenn ich denke, 2006 waren wir zu zweit und Estland war zu zweit. Also waren es so zwei Exoten dabei. Und es war schön, dass wir dort uns wenigstens durchsetzen konnten gegen die Esten und nicht Letzter wurden. Und ja, es gab ja dann auch immer noch die Tandem- und Sprintwettbewerbe. Oder zuerst war, glaube ich, sogar noch ein paar Wettbewerbe, bevor es umgestellt wurde, dann auf die Sprints. Und dort haben wir noch, das war für uns natürlich das Hauptziel, dort was kleine Erfolge feiern zu können in diesen Wettbewerben. Was auch gelungen ist. Das war das Schöne zum Teil.
Ich wollte gerade fragen, was ist dir da oder euch gelungen?
Also Highlight war wirklich zweimal, wo ich im Sprint eine Runde überstanden habe und dann halt im Achtelfinale noch spielen durfte. Das war wirklich so ein Highlight, dass du dort zweimal einen Gegner ausschalten konntest. Und beim Sprint muss man wirklich merken, da hat die Anfeuerung hat man vom ganzen Publikum zum Teil gespürt. Für die kleinen Länder, die wurden dann noch ein bisschen mehr gepusht.
Weißt du noch, wen du damals aus dem Rennen geschmissen hast?
Also ich weiß, ich habe zweimal gegen Polen gewonnen. Den Namen weiß ich nicht mehr, aber die Nation weiß ich. Und ich weiß auch, gegen wen ich verloren habe. Das war einmal gegen Österreicher und zweimal gegen den Kroaten, dann in Kroatien selber. Das war natürlich dann... Die Stimmung gegen mich, aber es war ein super Erlebnis.
Das glaube ich dir, ja. Jetzt wissen wir oder sehen wir, dass seit 2010 einige Jahre vergangen sind. Seit der letzten WM-Teilnahme der Schweiz. Warum ist es seit 14 Jahren dann nicht mehr weitergegangen?
Ja, einerseits die Mannschafts-WM hat uns immer vor die Herausforderung gestellt, genügend Leute zu haben und auch genügend finanzielle Mittel, sage ich mal. Dann war es immer nicht ganz klar, kann man in der Gruppe spielen, muss man noch eine Qualifikation spielen? Und oft haben wir gesagt, ja, für eine Qualifikation alles zu planen, 2 Wochen, schwierig. Und das hat dann etwas geführt, dass es abgeflacht ist mit dem Interesse und mit den ganzen Spielern sind halt auch immer mehr weggefallen. Dann haben wir eine junge Truppe langsam zusammenbekommen und wir konzentrieren uns jetzt halt eher darauf, dass wir halt Freundschaftsspiele machen im nahen Ausland, weil eben so eine WM halt doch finanziell auch schwierig ist zu stemmen.
Das Finanzielle spielt eine Rolle. Das kommt, denke ich, raus. Und du hast auch gesagt, für die letzten Weltmeisterschaften habt ihr euch entsprechend Sponsoren gesucht. Wenn man bei euch auf dem Portal unterwegs ist, auf der Seite, dann werbt ihr auch oder ist es auch was mit Sponsoren entsprechend hinterlegt. Bei mir kommt jetzt an, das ist jetzt nicht so, dass es am Ende reicht, aber mich interessiert, wie erfolgreich ist denn dieses Thema Sponsoren bei euch?
Ja, wir haben halt jetzt mal angefangen mit unsere Meisterschaften zu, ich sage jetzt mal, vermarkten, dass einer ein Sponsor von der Meisterschaft sein kann. Und das trägt halt dazu bei, dass wir, sagen wir, Startgeld nicht erhöhen müssen und trotzdem dem Sieger was geben können. Viel mehr bleibt eigentlich auch nicht übrig. Aber es ist auch nicht so, dass wir Riesensponsoren halt haben. Das sind meistens Privatleute oder kleine Firmen, wo wir Beziehungen damit haben, wo dann sagen, ja, wir sponsoren euch so eine Meisterschaft und dann wird nach die benannt, nach ihnen wünschen und dann können wir so, sage ich mal, zumindest einfach überleben mit dem Finanziellen.
Was bekommen denn dann die Gewinner ausgezahlt?
Das ist unterschiedlich. Wir haben von Sachpreisen bis Gutscheinen. Wir sagen halt, der Gewinner bekommt halt zumindest das, was er eingesetzt hat, an Startgeld wieder zurück. Also viel mehr ist leider nicht drin.
Ja, es ist ja immerhin mehr, als man in Deutschland bekommt, wenn man irgendwas erreicht. Da bekommt man jetzt als deutscher Meister eigentlich gar nichts. Das habe ich bei euch auch online gesehen, dass es da eine gewisse Staffel gibt und irgendwas mit 10 oder 20 Schweizer Franken, das ist jetzt auch nicht die Welt, aber immerhin kriegt man da etwas, beziehungsweise offensichtlich das zurück, was man eingezahlt hat.
Ende Jahr da immer so ein Gutschein mit, wo man was sich damit kaufen kann.
Okay. Ich habe parallel mal nachgeguckt. Arthur Piosik war das 2010 auf jeden Fall, den du rausgeschmissen hast. Und dann endet leider das Duell oder deine Reise gegen Nikola Uzelak mit 0-2 und ja, 19 Kegeln.
Auf YouTube ja, habe ich das auch noch gefunden, das Duell, das war schön.
Tatsächlich habe ich jetzt im Archiv der NWC geguckt, weil es mich jetzt einfach interessiert hat. Aber im Prinzip 2010, das Ende der Weltmeisterschaftslaufbahn der Schweiz gegen Nikola Uzelak, einen Kroaten in Rijeka.
Genau.
Ja, das Thema Geld, wenn man die Schweiz damit verbindet, dann geht es da meistens um ein bisschen mehr Geld, zumindest in den Köpfen der Deutschen, oder ist die Erwartungshaltung irgendwie da. Wie finanziert ihr euch prinzipiell in der Schweiz mit dem Kegeln?
Ich sage jetzt so, der Verband hat nicht ein großes Budget, aber auch nicht große Ein- und Ausgaben. Wir haben die Lizenzgebühren, die jeder Spieler zahlt, für lizenziert zu sein. Und der Rest ist, wie gesagt, ein bisschen Sponsoreneinnahmen. Und die Ausgaben sind hauptsächlich die Bahnmiete, die wir abzahlen für die Meisterschaften. Und dann noch die Preise, die wir geben. Aber sonst ist dort nicht viel im Umlauf, sage ich jetzt mal, was finanzielle Mittel sind bei uns.
Diese Lizenzgebühr ist Im Prinzip der Jahresbeitrag?
70 Franken bei uns. Einfach 70 Franken, die du zahlen musst für die Lizenz.
Ist es dann also, dass du im Prinzip einen Spielerpass hast, aber nicht jetzt genau. Mitgliedsbeitrag, Jahresbeitrag, das ist dann wiederum was, was dazu kommt.
Ja, weil in der SNBC sind ja eigentlich die Vereine Mitglieder und nicht die Personen. Und die Vereine zahlen keinen Beitrag bei uns, das sind wirklich die Lizenzen, die gelöst werden müssen. Und die gehen dann auch hoch noch bis zum Dachverband, wo das geregelt ist mit den Lizenzen. Aber sonst Mitgliederbeitrag zahlen die Spieler dann in die Vereine ein.
Genau.
Und auch die Trainings dort werden dann über die Vereine gerechnet.
Okay. Wie hoch ist so der Jahresbeitrag Sumiswald und Fortuna Bern?
Also Sumiswald ist ja bei 30 Franken im Jahr, einfach im Verein zu sein. Die Trainings sind dann irgendwo um die 17, 18 Franken pro Training, wo wir zahlen müssen.
Okay. Also jetzt nicht jeder Spieler muss das zahlen, sondern der Club muss das entsprechend zahlen.
Nee, das zahlst du als Spieler. Wenn du ein Training machst, zahlst du um die 17 Franken. Wenn du an dem Abend dann auf der Bahn spielst und dann machst du halt 120, 150 Wurf, je nachdem, wie gerade die Leute da sind und du spielen willst.
Okay.
Also ist eher sicher ein teures Segment, wenn ich so vergleiche, was ich so höre, was so in Deutschland die Bahnmiete kostet.
Das ist richtig, wobei das natürlich auch angezogen hat und aber auch unterschiedlich ist. Das wäre auch mal interessant, wie sich das über Deutschland so verteilt. Aber ich habe jetzt mal überlegt, also man sollte vielleicht nochmal sagen, Schweizer Franken ist so ungefähr die Umrechnung
1:1.
Genau. Oh. Wenn ich jetzt überlegen müsste, also wenn man sagt, pro Woche zweimal Training, wobei das bei euch jetzt dann wahrscheinlich sich eher auf einmal beschränkt. Genau. Aber da kommt dann schon was zusammen, was man da investieren muss.
Zahlst halt alles aus der eigenen Tasche. Und ja, ich sag mal, wenn du dich für eine WM dann vorbereitet hast, warst du schon 3-4 Mal auf der Bahn. Da bin ich froh, wenn du auch noch ein bisschen eine Unterstützung gehabt hast.
Ja, ja. Ja, schade. Also, bin ich ehrlich, ich meine, es gibt jetzt international auch nicht mehr so viel Sportkegler und jeder hat irgendwie mit Nachwuchs zu kämpfen. Und dann ist ja auch so eine Weltmeisterschaft irgendwie so, das habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, glaube ich, aber ich sage es gerne nochmal. Im Kegeln ist es ja doch einfacher, sowas zu erreichen, mal international zu spielen oder jemanden zu kennen, der Nationalspieler ist, mit jemandem mal zu trainieren, gegen jemanden zu spielen. Und dass man da euch irgendwie, ja, dass ihr das nicht mehr so erleben könnt, weil es einfach zu teuer ist, weil es sich für euch nicht lohnt, ist schade.
Ja, ich sag, wir halten die Fahne hoch als Verband. So schnell lassen wir uns nicht auflösen. Und es würde mich freuen, wenn wir wieder ein Comeback hinkriegen international. Muss nicht ich sein, kann auch ein anderer Spieler sein. Da haben wir ein paar, die ich ohne schlechtes Gewissen hinschicken würde.
Wie sind denn so die anderen Spieler? Du hast den Vorteil, du kennst alle per Namen, das kann auch kein Präsident von sich sagen, genau. Aber wie sind die so drauf? Wie viel spielt ihr so? Das Schöne ist,
wir haben ja eben die unterschiedlichen Wettbewerbe und unterm Jahr, sage ich, kann jeder irgendwas gewinnen. Also es geht eigentlich nie einer leer aus. Aber ich sage jetzt eben, bei uns Sumiswald haben wir halt nur als Referenz, wenn wir nicht gerade mal im Ausland spielen, da sind wir irgendwo zwischen 520 bis 570 sind so die Resultate, die fallen. Das ist nicht zu vergleichen mit den 700er Keglern, wo wir da schon gehört und gesehen haben. Aber es ist immer ein schöner Kampf, wenn wir auf der Bahn sind. Das ist das Schöne. Bei unserem kleinen Verein, man kennt sich und es macht Spaß, gegen die zu spielen.
Wie ist denn so das Vereins, das Clubleben in Sumiswald? Gibt es Ich vermute auch passive Mitglieder bzw. Personen, die jetzt nicht auf die Bahn gehen. Wie ist euer Clubleben so?
Ja, wir haben jetzt auch eine Anzahl an passiven Mitgliedern oder vielleicht ein paar, wo gekegelt haben, aber nicht mehr können oder nicht mehr möchten. Und dann haben wir schon auch unsere Vereinsanlässe. Und Ostern ist immer was und dann das Jahresabschlussturnier mit Essen. Also wir schauen, dass immer irgendwas läuft, auch in der Sommerpause, dass der Zusammenhalt schon gegeben ist, weil wenn du nicht mehr so viel hast, dann ist es halt schon wichtig, dass du schaust, dass das Clubleben was hergibt.
Ja, sonst noch mal kurz über 78 sprechen, beziehungsweise das, was damals passiert ist. Es war und das ist für die Deutschen, glaube ich, auch so ein Meilenstein gewesen. Es war, soweit ich weiß, die erste Medaille der Frauen gewesen. Die BR Deutschland, BRD ist damals Weltmeister geworden mit 14 Kegel mehr vor Jugoslawien und auch knapp vor Rumänien. Ich jetzt die Spielerinnen vorlese. Wengler, Neidhardt, Suckert, Hölle Leitner und Bergholz. Sagt mir persönlich nichts mehr. Bei den Männern schaut es schon ein bisschen anders aus. BRD wäre Silber drin gewesen. Ungarn war 24 Kegel mit 24 Kegel mehr auf Platz 2. Startspieler bei den Ungarn, Bela Cani. Rumänien mit Abstand fast 200 Kegel mehr als Deutschland auf Platz 3. Auf dem Treppchen mit Gold. Und bei den Männern haben gespielt Weinkauf, Gottschalk, Klee, Zier, Holzmann und Endres. Und die Schweiz damals, Platz 8 mit 49,54. Italien geschlagen und Polen, wobei Polen nur 2 Spieler hatte. Bei den Frauen Platz 7 mit 1439 nach 4 Spielerinnen. Auch nicht ganze Mannschaftsstärke. Aber auch hier nicht. Letzter Platz. Es waren 10 Nationen. Auch hier war Italien auf dem letzten Platz. Du hast im Vorfeld unseres Gesprächs mit den Personen gesprochen. Wie viel weißt du sonst noch aus der Geschichte deines Verbandes? Wie war so die Entwicklung damals?
Es war halt immer ein sehr kleiner Haufen in Bern konzentriert. So, früher war das noch die SIAB, die Sektion Internationale Asphaltbahnen, was sich lange gehalten hat als Name, bis man dann eben zu SNBC etwas gewechselt hat, um das auch etwas, sag ich jetzt mal, aufzupeppen und der Zeit anzupassen. Bern selber hat auch verschiedene Vereine gehabt, 2 bis 3 Stück, die sich dann ein bisschen abgetrennt haben, wieder zusammengetan haben. Es waren auch viele Deutsche, die dort waren, die das halt ein bisschen auch in die Schweiz gebracht haben, sage ich mal, den Sport. Aber ich halt nie so aus dem Schatten vom nationalen Kegeln getreten. Und dann kam halt noch das Tenpin Bowling, sage ich mal, wo sehr schnell gewachsen ist, sehr viele Bahnen kamen. Und wir sind halt immer so ein bisschen geblieben, wo wir sind, in Bern unten, unsere Anlage. Luzern war eine Chance, ist leider nichts geworden, dass die Bahnen hätten bleiben können. Und dann wirklich im 99 mit der 4-Bahn-Anlage, es war dann so ein kleiner Meilenstein, dass wir auch damals den Alpenpokal ausgetragen haben mit Italien, Frankreich und der Schweiz. Das waren immer auch schöne Anlässe, um ein bisschen international noch spielen zu können.
Und jetzt gibt es Duelle auf Clubebene, eure Schweizer Meisterschaft und
halt dein schöne Freundschaftsspiele, wo wir machen mit in Freiburg, in Frankreich. Da schauen wir immer, dass wir 1 bis 2 Mal was machen können. Um halt uns mal auch als Team messen zu können mit mit anderen Mannschaften.
Ich hoffe ja schon, dass jemand, der jetzt uns hier gerade zuhört, sagt, ach, lass doch mal ein Freundschaftsspiel in der Schweiz machen. Ich hoffe und gehe davon aus, dass ihr dafür zu haben seid, wenn man bei euch vorbeikommt.
Das kann man auf jeden Fall mal anschauen, dass man da was machen kann. Da können Sie uns ungeniert anschreiben und melden. Also kein Problem. Wir haben immer Freude, auch wenn Leute zu uns kommen, für was, für ein Spiel zu machen.
Ich schreibe auf jeden Fall, ich setze den Link zu eurer Internetseite unten in die Shownotes rein. So habt ihr auch richtig kontaktiert. Dann kann man sich bei dir, bei euch melden, wenn ein Club das möchte. Hast du irgendeinen Wunsch? Also jetzt hast du schon international gespielt, aber was wäre so dein Traum mal bei euch auf der Bahn in Sumiswald?
Du, ich habe schon ein paar erlebt, auch mit den Länderspielen, wo wir hatten bei uns auf der Bahn.
Zum Beispiel?
Ich sag mal, also eben die Italiener und französische Nationalmannschaft hat schon gespielt bei uns. Da bin ich wirklich offen, also ich würde jetzt niemanden ausschließen oder bevorzugen. Also,
okay.
Da darf ein Team, wo gerne mal eine herausfordernde Bahn spielen will, habe ich schon oft gehört, darf gerne mal vorbeikommen und sich dort trauen zu spielen.
Auch an diesem Bereich sind die Schweizer neutral. Du hättest jetzt gerne deinen Traumgegner nennen dürfen, aber der kommt dann einfach, auch wenn er nicht aus Zerbst ist oder aus der Bezirksliga kommt oder irgendwoher, freust du dich. Das ist sympathisch, ja.
Das ist so. Also wir haben ein paar Teams kennengelernt und es macht immer Spaß, egal wer da kommt.
Wenn man zu euch kommt, und das haben wir im Vorfeld abgesprochen, beziehungsweise ich habe ihn gefragt, weil ich natürlich jetzt hier nicht möchte, dass er dann seine Sangeskünste kundtun muss und das nicht möchte. Die Sprache als ich war zum Einstieg schon, dass es da sicherlich interessante Formulierung oder einfach eine interessante Sprache ist. Was sagt ihr denn, wenn ihr eine 9 gespielt habt? Wie ist da euer Ruf?
Also ich sage 7, 8, 9, Holz, Holz, Holz. Eigentlich verständlich, was das heißt, halt im Dialekt.
Ja, tatsächlich so diese internationalen Anfeuerungen, wenn man auf Weltmeisterschaften oder auch auf internationalen Clubbewerben unterwegs ist, sind ein paar schöne Geschichten dabei, wo man manchmal ein bisschen genauer hinhören muss. Also das finde ich sehr schön.
Das, ja, das ist so.
Jetzt haben wir viel über die Vergangenheit gesprochen und auch über die Gegenwart. Was wünschst du dir für die Zukunft?
Ja, einerseits vielleicht ein, zwei interessierte Spieler mehr in der Schweiz. Vielleicht hört ja auch irgendwie in der grenznahen Region wer zu mit einem Schweizer Pass. Dürfen sich sehr gerne melden, dass wir da mal schauen können, ob da was geht. Und ich wünsche mir eigentlich, dass wir unseren Stand zumindest halten können, was wir jetzt haben. Vielleicht ein paar Junge wieder gewinnen können dann. Und das Wichtigste eigentlich, dass diejenigen, die wir haben, dass die gesund weitergehen können.
Ich drücke dir, ich drücke euch ganz fest die Daumen, dass ihr, was habe ich gesagt, 2026 an der Einzelwelt teilnehmen könnt. Und dass bis dahin vor allem es bei euch aufwärts geht und ihr vielleicht sogar ein bisschen wachsen könnt, aber mindestens die neuen Aktiven bleibt und Spaß am Sport habt. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, für das sehr sympathische Gespräch. Und
sehr gerne.
Danke, dass du uns mitgenommen hast mit in die Schweiz.
Habe ich sehr gern gemacht.
Neuner in Serie. Der erste Kegel-Podcast mit Sebastian Ruska.